Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus, jetzt mittlerweile in unserem sechsten Teil. Nun, wir wollen ja sprechen über Ereignisse, die um uns herum geschehen, aktuelle Dinge und auch Zukünftiges. Hat ja nicht umsonst den Titel Eisberg voraus, wenn man sich an die Vision von Ellen White erinnert. Da war eine Krise und es hieß, halte drauf zu. Nun, gerade in Zeiten von Corona ist natürlich irgendwie unser Thema dominiert von dieser Krise. Aber wir wollen heute soll heute um ein besonderes Thema gehen, nämlich wir sprechen heute um das Thema Mission in Zeiten von Corona. Wenn ich sage, wir sprechen heute darüber, dann seid natürlich zum einen ihr eingeladen, im Chat ein bisschen mitzuschreiben, auch vor allem Fragen zu stellen, die zum Thema passen, also Mission in Zeiten von Corona. Und vielleicht sogar, wenn ihr habt, das eine oder andere kleine Zeugnis, schreibt es gerne mit rein. Würde uns freuen, das zu lesen. Und zum anderen, wenn ich von wir sprechen, dann meine ich natürlich nicht nur uns, sondern eben auch den Michael Dörnbrack, der heute bei uns ist. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Sehr gerne.
Der Michael Dörnbrack, der ist der Leiter der Jusia Missionsschule. Die kennt man ja gemeinhin. Und du bist auch noch Pastor in der Baden-Württemberg-Vereinigung. Ja. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute über dieses Thema sprechen können. Ich glaube, Mission ist genau das Thema. Da habe ich, glaube ich, genau den richtigen Gast im Studio. Denn als Leiter einer Missionsschule hast du natürlich ganz viel zu tun mit Missionsarbeit und bildest ja auch Missionare aus. Mhm. Hier stellt sich mir die Frage, die Jusia Missionsschule, die ja allgemein bekannt ist, wie alt ist die eigentlich, die Schule, die du leitest?
Die Jusia Missionsschule wurde vor über 13 Jahren gegründet.
Doch schon, 13
ja,
Jahre?
Ja, ja, mhm. Wir haben mittlerweile den 13. Jahrgang.
Ja, das heißt, ihr habt jedes Jahr wahrscheinlich so
circa 15 Schüler.
Dann kommt man auf etwa 13 Jahre, habt ihr?
Über 180, 200. Fast 200 im Laufe der Jahre.
Mhm. Super. Und ja, darf ich mal fragen, auf dieser Missionsschule, wie bildet ihr da aus? Also wie sieht so ein Tagesplan bei euch aus? Also Studenten kommen und ihr frühstückt wahrscheinlich gemeinsam und dann?
Klar, es beginnt morgens mit einer Zeit, wo wir einfach gemeinsam Bibel lesen, beten. Das machen wir vor dem Frühstück. Dann kommt das Frühstück und danach machen wir mal einen kurzen Spaziergang, so für eine halbe Stunde, wo wir Zeit haben, miteinander zu reden, wo wir Bewegung haben und danach geht es in den Unterricht. Mhm. Und wir haben immer so zweimal 90 Minuten Unterricht an jedem Vormittag und zwischendrin gibt es eine Zeit, wo die Schüler Zeit haben, zu studieren, Hausaufgaben zu machen und ein Team geht immer in die Küche, um beim Kochen mitzuhelfen. Denn uns ist es auch wichtig, dass die Schüler auch diese praktischen Fertigkeiten lernen.
Das ist, glaube ich, wichtig. Also gerade so, also ich würde sagen Haushalterschaft, aber gerade so Haushalt und so, wie man
ja, sowas macht ihnen auch unglaublich Spaß.
Glaube ja, ich
also
gerne.
Also das ist immer eine fröhliche Angelegenheit dort in der Küche.
Wie groß ist denn euer Team? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr denn?
Wir sind mit 4 Leuten vor Ort.
Okay, dann bist du nicht ganz alleine.
Nein.
Das ist gut, weil du bist ja nebenbei auch noch Pastor.
Ja, wobei ich als Pastor keine Ortsgemeinde oder keine Kirchengemeinde mehr betreue, sondern ich darf mich wirklich vollzeitlich auf die Missionsschule konzentrieren.
Okay, immerhin, da ist man da schon ein bisschen frei.
Ja.
Wie ist es denn zurzeit? Also ich meine, die Missionsschüler, mit denen ich spreche, die sind immer ganz begeistert von eurer Schule und wollen die Zeit dort auch nicht missen. Aber jetzt hat sich doch bestimmt einiges geändert, oder? In Zeiten von Corona.
Ja, also das muss ich schon sagen, diese Krise hat auch uns ziemlich durcheinander gewirbelt. Mhm. Wir mussten unsere Schüler auch nach Hause schicken. Im Moment kann unser Unterricht nur online stattfinden.
Okay, das ist also wahrscheinlich weniger Küchenarbeit.
Keine Küchenarbeit im Moment.
Unterrichtet ihr eigentlich auch Gartenarbeit? Hat ihr das auch?
Würden wir gern, aber uns fehlen so die Möglichkeiten vor Ort, das zu tun.
Okay, also beschränkt es sich gerade sozusagen auf den theoretischen Unterricht, also wahrscheinlich Bibelunterricht?
Ja, wir haben Unterricht über viele unterschiedliche Fächer, Bibel natürlich, dann auch Mission und Gesundheit und wie helfe ich in einer Gemeinde mit.
Ja. Ja. Also Lehrplan ist zum Beispiel, also ich rate mal, wahrscheinlich Daniel, Offenbarung, biblische Grundlehren, Heiligtum.
Klar, natürlich, das ist alles mit dabei.
Das ist so der Standard, was man so auf den Bibelschulen lernt. Ja.
Wobei, was so der Punkt ist, bei dem wir einsteigen, ist einfach so diese persönliche Beziehung mit Jesus. Ja, also Wie kann ich wirklich gerettet sein? Wie kann ich sicher sein, dass meine Schuld vergeben ist? Wie lebe ich in dieser Freiheit und Gewissheit der Erlösung? Und wie lebe ich mit Jesus im Alltag? Mhm. Ja, das ist im Grunde unser Schwerpunkt. Und all die Glaubenspunkte und auch Daniel Offenbarung machen erst dann so richtig Sinn, wenn die Schüler wirklich in dieser Beziehung mit Jesus leben. Mhm. Ja, sonst kann es ihnen leicht Angst machen. Aber wenn sie Jesus kennen und lieb haben, dann sind so Gedanken wie Wiederkunft oder oder auch Endzeitereignisse eigentlich eine gute Nachricht, weil sie wissen, dass sie mit ihrem besten Freund, mit ihrem Herrn und Erlöser durch diese Zeit gehen und dass mit ihm auch die beste Zeit ihres Lebens werden kann.
Mhm. Schön gesagt. Ich glaube, das macht es auch aus. Also ja. Gerade auf den Missionsschulen, so diese echte, feste Beziehung zu Christus aufzubauen und sie auch zu leben und das zu sehen.
Unbedingt. Mhm.
Das ist, glaube ich, eine Erfahrung. Also ich wünsche das jedem jungen Menschen, dass er die Möglichkeit hat, eine Missionsschule zu besuchen.
Ja, ich auch. Wenn jeder wüsste, wie gut es ist, bräuchten wir 10, 20, 100 Missionsschulen.
Ich wünschte, es wäre so.
Ich wünsche es mir auch.
Wir haben in Deutschland, glaube ich, wirklich nur die in Isny momentan.
Wir haben als Adventgemeinde in Deutschland nur die in Isny. Es gibt noch ein anderes Projekt für junge Leute in Nordrhein-Westfalen. Ah, okay. Das ist jetzt nicht eine typische Missionsschule, aber ist auch ein sehr, sehr gutes missionarisches Projekt.
Mhm. Okay, dann geht es wahrscheinlich ähnlich wie euch gerade. Aber welche Erfahrungen machst du denn gerade mit dem Online-Unterricht? Also ist es möglich?
Also es ist schon sehr gut möglich, den Unterricht auf diese Weise zu machen. Mhm. Und das ist durchaus eine spannende Erfahrung, weil wir eigentlich immer auch, ich meine, wir reden heute über Mission, ja? Weil wir immer auch lernen müssen, wie kann man dann aktiv sein, wenn es nicht mehr so normal möglich ist, dass man sich zu Hause trifft, zu Hauskreisen oder man Leute für Seminare einladen kann, welche Möglichkeiten haben wir dann? Und im Grunde ist der Unterricht eine ganz gute Übung dafür. Also es klappt wirklich vom Unterricht her sehr gut. Was ich merke, was fehlt, ist wirklich die Gemeinschaft so im Alltag miteinander, was einen ganz wichtigen Teil einer Missionsschule ausmacht. Mhm. Ja, und das tut mir am meisten weh, dass das gerade nicht möglich ist.
Das glaube ich, ja. Ist es, aber der Lehrgang, der ist wahrscheinlich, also wie lange dauert so ein Durchgang bei euch?
Ja, wir beginnen immer im September und dann ist der Abschluss im Juli. Also es sind 10 Monate.
Okay, da haben Sie nicht so viel Chance, das Leben sozusagen bei euch mitzubekommen. Sie waren jetzt ein paar Monate da, aber
ja, Sie waren einige Monate. Wir hatten sehr gute Monate. Wir hatten noch eine Missionsreise nach Äthiopien. Ach. Da bin ich so dankbar, dass die noch geklappt hat. Denn kurz nachdem wir zurückkamen, gingen die ganzen Probleme mit Corona los und den Einschränkungen. Aber wir konnten unsere Missionsreise noch richtig gut zu Ende bringen. Also da bin ich Gott wirklich dankbar.
Ist das Standard bei euch? Macht ihr mit jeder Gruppe eine Missionsreise?
Ja, wir planen. Meistens geht es nach Afrika. Mhm. Entweder nach Uganda oder Äthiopien. Da haben wir sehr gute Verbindungen auch zu adventistischen Schulen. Mhm. Und dann gehen wir dort, machen den Unterricht, gestalten eine Gebetswoche, gehen auch in die Nachbarschaft und erzählen den Menschen dort von Jesus. Das ist für die Schüler eine ganz, ganz wichtige, bereichernde Erfahrung, weil es ihren Horizont einfach erweitert.
Absolut, ja. Ich erinnere mich auch, wenn ich mit meinen Studenten mal irgendwo unterwegs bin, also von Bibelschulen, es ist, also man redet dann auch Jahre von, also was man da erlebt hat, wie Gott eingegriffen hat. Ja. Das sind also so Dinge, die prägen das Leben wirklich.
Und sie lernen auch mit wirklich Herausforderungen umzugehen, weil die Umstände, denen wir dort begegnen, die sind wirklich teilweise echt schwierig. Mhm. Ja? Und sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, ich habe jetzt trotzdem eine positive Einstellung. Ich glaube, dass das auch ganz viel mit ihrem Charakter macht, auch generell im Leben mit Schwierigkeiten umzugehen, nicht gleich den Kopf in den Sand zu stecken, wenn Probleme kommen. Mhm.
Also ich glaube, es hat viele, viele Vorteile.
Ja,
also
ganz viele.
Ich finde das großartig, wenn die Schulen die Schüler mitnehmen und mal ins Missionsfeld schicken. Ellen White hat mal irgendwo gesagt, dass sie empfiehlt, allen jungen Männern Erfahrung im Missionsfeld zu sammeln, damit sie dadurch fit werden für die Heimatmission.
Also ist auf jeden Fall ein guter Gedanke. Ja. Ich empfehle es jedem jungen Menschen, mal einfach rauszugehen. Mhm. Und eine Zeit im Ausland zu verbringen, auch so die weltweite Gemeinde dadurch kennenzulernen, das bereichert einen so sehr. Mhm. Ja, das kann man nicht in einem Buch sich erlesen, das kann man nicht lernen, wenn man ein YouTube-Video schaut, das muss man erleben.
Ja, absolut. Das leben Sie jetzt leider gerade nicht, aber jetzt sind Sie sozusagen, Sie haben die Erfahrung schon gemacht, also preis den Herrn, dass Sie die Möglichkeit hatten, da mit euch zusammenzuarbeiten. Ja. Haben die Erfahrung jetzt mitgenommen, sind jetzt allerdings zu Hause und ihr macht Online-Unterricht. Mhm. Bedeutet jetzt so ein bisschen für Sie, für den Missionseifer, zu schauen, wie kann man jetzt Missionen machen. Hm?
Aber es geht trotzdem, ja. Es gibt einfach andere Wege, missionarisch tätig zu sein.
Genau, darüber will ich mich gleich nochmal mit dir unterhalten. Vielleicht nochmal ganz kurz. Ich weiß, einige haben Interesse also und suchen eine Missionsschule und gerade junge Leute. Vielleicht ganz kurz nochmal die Frage in Isny. Ihr macht schöne Projekte und ich weiß, viele Leute kommen begeistert von euren Schulen zurück oder von eurer Schule. Jetzt ist der Unterricht auf Englisch. Viele fragen mich, Englisch ist schwierig und deswegen traue ich mich nicht, auf eine Missionsschule zu gehen. Was für ein Englisch wird bei euch gesprochen? Ist das sehr schwer, sehr leicht?
Nein, wir sprechen gar kein Englisch. Also die meisten Schüler verstehen schon Englisch. Ja? Mhm. Und wir haben durchaus auch ab und zu auch mal eine englische Unterrichtseinheit, wenn wir einen Referenten da haben. Aber das meiste läuft auf Deutsch. Also Englisch ist keine Voraussetzung, um auf unsere Schule kommen zu können. Mhm.
Was sind überhaupt die Voraussetzungen? Also wenn ich mich da anmelden will, also könnte ich mich da anmelden? Also 38 Jahre alt?
Ich sag mal so, grundsätzlich ist die Schule konzipiert für junge Leute. weil so eine Erfahrung hat für einen jungen Menschen so weitreichende Folgen. Ja? Auf die Frage, welchen Beruf er wählt, wen er mal heiratet, wie er mal seine Kinder erzieht. Ja? Es hat so weitreichende Folgen, dass wir sagen, wir möchten diese Erfahrung wirklich jungen Leuten reservieren. Mhm. Ja, wir haben jetzt kein striktes Alter festgelegt, dass wir sagen, okay, bis dahin und nicht weiter. Aber ich würde jungen Menschen immer den Vorrang geben.
Ja. Ich frage das, weil ich so ein bisschen eine Frage loswerden will, die mir schon vor Jahren gestellt worden ist und ich die immer mit mir rumschleppe. Da war die Frage von einer älteren Schwester aus einer Gemeinde, die sagt, gibt es nicht auch eine Missionsschule, wo man auch mal als älterer Mensch mal hingehen kann, also vielleicht mit 30, 40, 50, 60, 70 Jahren, dass man auch diese Ausbildung hat, dass man auch die Dinge lernt über die Offenbarung, über das Heiligtum, über unsere Glaubensgrundsätze. Und da werde ich Jahr für Jahr immer wieder gefragt. Und ich muss immer sagen, also ich kenne keine Schule, die Leute aufnimmt, also die verheiratet sind, vielleicht irgendwie im Berufsleben stehen und dafür ein Sabbatjahr machen müssten oder so und dann an die Schule gehen. Was für Möglichkeiten haben diese Menschen? Also ihr bildet wahrscheinlich auch keine aus.
Nein, wie gesagt, wir geben den Raum den jungen Leuten. Aber es gibt andere Ausbildungsmöglichkeiten. Ja, also ich weiß es jetzt von unserer Freikirche in Baden-Württemberg und das wird in anderen Regionen nicht anders sein. Da gibt es immer wieder Ausbildungsangebote, mal für ein Wochenende oder manchmal sogar für eine ganze Woche. Mhm. Es gibt Angebote vom DVG, vom Deutschen Verein für Gesundheitspflege, wo man die Gesundheitsberaterausbildung macht, wo man wirklich so auch kontinuierlich dran arbeiten kann und so im Laufe der Zeit sich ein sehr, sehr gutes Wissen aneignen kann. Mhm. Und ich glaube, wenn man die Angebote mal nutzt, die es so in dem Bereich gibt, dann kann man sehr, sehr viel lernen. Außerdem gibt es auch gute Online-Angebote, wo man vieles auch lernen kann.
Das wäre auch noch eine Option. Ja. Und ich glaube aber auch, ich denke, die Vereinigungen, die werden auch alle offen und auch die Bibelschulen werden offen. Also wenn eine Gemeinde anfragt und sagt, wir wollen gerne das Heiligtum zusammen studieren, wir wollen gerne die Ausbildung haben, die Schüler auch haben, zumindest die theoretischen Einheiten. Ich glaube, da werden sich Pastoren finden in den Vereinigungen.
Natürlich.
Und auch die Bibellehrer, Evangelisten, die gerne hinfahren.
Natürlich.
Und die genau den gleichen Stoff auch unterrichten, in den Schulen unterrichtet wird. Ja, ist halt nicht die gleiche Fall. Gemeinschaft, das hat man halt nicht.
Ja.
Aber das wäre vielleicht eine Option, das können wir vielleicht
klar.
So
es gibt viele Pastoren, die man einladen kann für solche Themen.
Mhm. Ist es eigentlich, habt ihr so ein Absolvententreffen bei euch?
Ja, wir haben jedes Jahr über Silvester unser sogenanntes Homecoming. Mhm. Und das ist so ein Ereignis, wo wir sagen, okay, wir laden alle ehemaligen Missionsschüler ein, zu uns nach Isny zu kommen und das neue Jahr ganz bewusst mit Jesus zu beginnen und auch miteinander. Und das ist jedes Jahr ein Höhepunkt. Mhm. Also das ist eine richtig tolle Gemeinschaft, weil dort einfach auch junge Leute zusammenkommen, die nicht notwendigerweise im gleichen Jahrgang auf der Missionsschule waren, aber trotzdem das Gleiche erlebt haben und das verbindet sie.
Mhm. Schön, ja. Also kommen da wirklich 150 Leute zusammen?
Nein, nicht so viele.
Okay, wenn alle kommen, wäre mal schön, die bestimmt wiederzusehen.
Ja, nein, also wir erreichen nie alle.
Würdest du noch alle erkennen?
Ja, natürlich.
Klasse,
okay. Ja, sogar mit Namen.
Also, ich wünschte, ich hätte diese Gabe.
Ja, aber schau, wenn ich wirklich ein ganzes Jahr mit den jungen Menschen so intensiv verbracht habe. Ja, wir haben zusammen Schwierigkeiten durchgestanden, wir haben miteinander gebetet und das vergisst man nicht.
Mhm. Ja. Ich gucke gerade mal auf den Chat, hier ist eine Frage, die heißt, wo findet man eine Auflistung von adventistischen Schulen für Kinder in Deutschland? Also wo gibt es so eine Liste? Ich überlege gerade, mir fällt keine Liste ein, aber ich denke, wenn man die Schulen sucht, kann man einfach in den Vereinigungen nachfragen, würde ich jetzt sagen.
Ja, die müssen wenn ich mich gerade recht erinnere, gibt es eine Internetseite, die heißt adventschulen.de. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher, aber einfach mal bei Google eingeben, ja, adventistische Schule oder adventistische Grundschule. Mhm. Und ich weiß, bei uns in Baden-Württemberg haben wir eine ganze Anzahl. Mhm. 7 oder 8 müssen es mittlerweile sein.
Ja.
Und dann kommt man gleich auf die Website, wo auch diese Schulen dann vorgestellt werden. Mhm.
Genau, das hätte ich jetzt auch genau so gesagt. Jetzt nochmal zum Thema die kommenden Ereignisse. Also ihr bildet ja Missionare aus, die ja das Wort weitergeben sollen. Jetzt bekommen eure Schüler jetzt eine besondere Ausbildung für die kommenden Zeiten. Also ich meine, wir sehen, wie schwierig es wird. Also schult ihr die jetzt direkt, wie missioniere ich zum Beispiel in der Krise? Also wie kann ich das Zeugnis weitergeben zu meinem Nächsten, wenn wir uns nicht versammeln dürfen? Also gibt es da so eine besondere Schulung, die ihr gerade versucht? Bereitet ihr darauf vor oder allgemein sowieso schon?
Ja, im Grunde haben wir das allgemein drin, weil die, die missionarischen Wege, die die Schüler bei uns lernen, die sind auch so flexibel. Ja, und wenn wir jetzt eben nicht die Möglichkeit haben, Leute zu uns einzuladen, zum einen können wir uns immer noch umschauen und sehen, wer in unserer Nachbarschaft braucht Hilfe, weil er gerade nicht alleine einkaufen gehen kann.
Ja. Ich glaube, so ein Projekt macht ihr auch, oder? Von der Schule? Habt ihr nicht sowas?
Ja, wir haben uns einfach bei der Stadt gemeldet und haben gesagt, wir sind bereit mitzuhelfen. Und ja, es gibt in jeder Stadt ältere Menschen, die im Moment das Haus auch nicht so verlassen sollten oder nur mit großer Vorsicht und die einfach dankbar sind, wenn jemand für sie den Einkauf macht. Ja, und das sind einfach Gelegenheiten, also ich denke, wie Jesus Menschen begegnet ist. Ja, er hat immer geschaut, wo sind Bedürfnisse, wo sind Nöte. Und wenn es die Menschen bewegt hat, war es Jesus wichtig. Und dann hat er mit angepackt. Und das können wir auch tun.
Und das ist, glaube ich, auch nichts, was nur eine Schule macht. Das können zum Beispiel auch die Gemeinden organisieren.
Natürlich, ja.
Und ich meine auch sogar außerhalb der Krise, als man die Menschen
hilft. In jedem Fall. Also wir haben zum Beispiel auch ganz regulär unsere Sozialprojekte im Programm.
Und was ist das zum Beispiel?
Sozialprojekte? Zum Beispiel geben wir Nachhilfe auf der Schule oder auch im privaten Bereich. Oder wir haben auch schon mal Gitarrenunterricht gegeben oder älteren Leuten geholfen beim Rasenmähen. Also es ist ganz, ganz vielfältig. Es ist einfach so ein Zeitfenster jeden Mittwochnachmittag, wenn regulärer Schulbetrieb ist, wo wir einfach sagen, da sind wir wirklich dafür da, Menschen zu helfen bei Bedürfnissen, die sie haben. Und das wird gut angenommen. Und das kann tatsächlich jede Gemeinde machen.
Ich wollte gerade fragen, wie das Feedback ist, also was ist die gut. Menschen sagen.
Ja, es ist gut.
Das wäre vielleicht ein guter Hinweis, wirklich motivierend auch für die Gemeinden, die sich jetzt vielleicht nicht versammeln dürfen, aber die immer noch sagen können, schau mal, wir wollen gerne helfen, wir wollen unserem Ort helfen.
Ja, klar.
Also interessant, so kann man es machen. Also indem man sozusagen auf die sozialen Bedürfnisse eingeht, so lernen wir das, glaube ich, auch von Jesus Christus. Er hat es so gemacht, er hat es bei den Menschen so gesucht, hat geguckt, was sind ihre Bedürfnisse und hat dann ihr Bestes gesucht, also Suche der Stadt Bestes. Jetzt, wie geht es dir eigentlich so im Hinblick auf das, was um uns herum gerade geschieht? Also wie siehst du sozusagen wir wollen Missionsarbeit machen in dieser Zeit und die Menschen, die sind gerade so ein bisschen hin und her gerissen, stelle ich fest. Das kann unsere Mission natürlich erleichtern oder auch erschweren. Wenn ich so dran denke, es gibt gerade so beides. Ne? Auf der einen Seite gibt es so Hysterie, Panik und auf der anderen Seite gibt es so Gleichgültigkeit, ist mir eigentlich alles egal. Jetzt für die Mission, also ich sehe, dass es so ein bisschen gespaltenes Feld gibt. Also nicht nur bei den Menschen allgemein, sondern sogar in den Gemeinden.
Ja, aber das hast du doch immer. Ja, das hast du auch vor der Corona-Krise gehabt, das werden wir auch nach der Corona-Krise haben. Ja, im Grunde müssen wir uns immer die Frage stellen, was können wir in der Situation, in der wir gerade sind, machen, um Menschen, die offen sind, zu erreichen. Und eine Krise ist ja immer auch eine Gelegenheit Gottes. Ja, weil eine Krise stellt Dinge in Frage, an die wir uns gewöhnt haben. Ja. Ja, ich meine, wir haben echt die fetten Jahre hinter uns, wo wir uns gewöhnt haben, ja, an Wirtschaftswachstum, steigende Aktienkurse und plötzlich bricht das alles ein. Ja, und wir haben uns auch an einen Wohlstand gewöhnt, bei dem wir jetzt merken, der ist auch nicht gesichert. Ja, und ich sage mal, dadurch, dass diese Umstände auch Dinge in Frage stellen, an die wir uns so gewöhnt haben, die oft aber unser Leben ausmachen, bringt uns das dazu, zu überlegen, was ist wirklich wichtig. Ich meine, was bleibt mir, welcher Lebenswert und welcher Lebenssinn bleibt mir, wenn die Krise mir alles andere nimmt? Was bleibt übrig? Das heißt, es hilft uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und das ist Jesus Christus. Von daher glaube ich, ja, es gibt Menschen, die resignieren in dieser Krise, die stecken den Kopf in den Sand, andere sind leichtfertig, aber andere wiederum stellen echte Fragen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, für die Menschen zu sein, da zu sein, die diese ehrlichen Fragen stellen.
Und es sind, glaube ich, viele. Also ich bekomme viel Feedback, also viel Rückmeldung von Menschen, die sagen, wir haben auf dem Marktplatz haben wir einen kleinen Bücherstand und Menschen, die gehen da vorbei, wir können uns zwar nicht versammeln, aber wir können den Leuten irgendwie ein Buch in die Hand drücken.
Ja.
Und die kommen unglaublich viele zurück jetzt in dieser Zeit. Ich meine, ich erfahre das immer so ein bisschen, dass es so Feedback gibt und was die Menschen so sagen. Aber jetzt ist es so, dass mehr Menschen darauf achten. Die haben vielleicht auch mehr Zeit, jetzt das zu lesen, sich die Bücher anzugucken oder die DVDs, die weitergegeben werden. Also es ist eine große Möglichkeit eigentlich, die wir jetzt haben.
Ja.
Also selbst, also ich bin nicht glücklich damit, dass ich das sehe, dass wir diese auf der einen Seite diese Historie und auf der anderen Seite diese Gleichgültigkeit haben. Und trotzdem hilft es ein bisschen sozusagen, dass wir den Menschen, also dass sie vielleicht gerade jetzt offen sind, also einige Menschen dafür halt für was Ewiges, für was Bestand hat.
Genau.
Für das Evangelium.
Genau.
Und jetzt, wir haben einige Zuschauerfragen. Aber ich will, bevor ich jetzt auf die Zuschauerfragen komme, vielleicht noch einmal zum Thema Mission. Also warum glaubst du, ist Missionsarbeit, also die wir heute machen können oder die wir auch in Zeiten außerhalb der Krise machen können, warum ist sie wichtig für unsere Mitmenschen und für uns?
Ich fange mal mit dem zweiten Teil an. Warum ist sie wichtig für uns? Ja. Ich glaube, es gibt nichts, wodurch unser Glaube, unser persönlicher Glaube, so sehr wächst, als wenn wir Menschen wirklich von Jesus erzählen. Mhm. Ja, also je mehr ich Menschen diese wunderschöne Botschaft des Evangeliums erkläre, desto mehr wärmt es mein eigenes Herz und desto schöner nehme ich selber das Evangelium wahr. Und ich erlebe auch die Kraft, die das Evangelium hat, um Menschen zu verändern. Das macht ganz viel mit mir. Ja, und warum ist es wichtig für die anderen Menschen? Also nicht nur in der Krise, zu jeder Zeit, ja, aber besonders in der Krise wird mir das bewusst, Menschen brauchen Jesus. Mhm. Ja, Menschen brauchen eine Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht. Und die Bibel sagt so deutlich, dass Jesus, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja, einen anderen Weg zur Erlösung, zum ewigen Leben gibt es nicht. Mhm. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass das stimmt, dann dürfen wir nicht so tun, als wäre es uns egal, ob andere Menschen den Weg zu Jesus finden oder nicht. Ja. Also es macht einen Unterschied, ob Menschen Jesus kennenlernen oder nicht.
Mhm. Ich glaube, ich habe auch immer wieder so ein bisschen gelernt, das kenne ich vielleicht aus der Speisung der 5000, mhm. Das Brot wurde in dem Moment vermehrt, wo es ausgeteilt wurde.
Als es verteilt wurde, genau.
Das ist, glaube ich, auch ein guter Ansatz für die Mission, oder? Also wir gucken ja manchmal zu oft auf uns und sagen, wie ist mein Glaube, wie stehe ich dazu, wie kann ich... Aber eigentlich, wenn wir für den Herrn arbeiten, in seinem Weinberg, dann wachsen wir auch.
Absolut.
Und ich glaube, das ist so unendlich wichtig für uns, dass wir nicht stillstehen. Denn wenn wir stillstehen, hört auch unsere Entwicklung auf.
Und ich merke auch, dass das Bibelwissen von Leuten wirklich zunimmt, mhm. die mit anderen Leuten zusammen die Bibel lesen. Ja? Mhm. Also wir können 10 Seminare anbieten über Theologie und das ist alles gut und recht. Aber wenn Leute anfangen, mit ihren Freunden zusammen systematisch Bibelstunden zu machen, also Themen der Bibel zu studieren, dann wird ihr eigenes Bibelwissen viel mehr wachsen als durch 20 Seminare.
Ja, es gibt so einen Spruch so unter uns Evangelisten, der heißt manchmal, wenn ich ein Bibelthema nicht gut verstehe, muss ich es jemand anderen predigen.
Ja.
Und während ich das predige, wird es mir bewusst.
So ist es.
Es ist ein Wunder Gottes, aber auch so eine Gnade.
Ja.
In der Bibelstunde, man hat ja manchmal, das geht ja allen unseren Bibelschülern so und uns vielleicht auch, man hat ja manchmal so ein bisschen Respekt davor, wie gebe ich jemandem eine Bibelstunde, kann ich das überhaupt? Was für Fragen kommen da? Bin ich da überhaupt gefeit für, dass ich das beantworten kann? Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, ich selbst und auch die Studenten, in dem Moment, wo du das Thema hältst, Gott ist ja bei dir. Er hilft dir, das richtig zu erklären.
Und wir bringen unseren Schülern auf der Schule auch einen faszinierend einfachen Weg bei, mit Freunden die Bibel zu lesen, bei der nicht der Lehrer mit seinem Expertenwissen im Mittelpunkt steht, mhm. sondern die Bibel selbst. Ja, das heißt, wir schlagen einen Abschnitt aus der Bibel auf, wir lesen ihn gemeinsam mit unseren Freunden in einer kleinen Gruppe und dann stellen wir einfache Fragen an den Text und plötzlich erklärt der Text sich selbst. Und diese Art von Bibelstunden geben ist so einfach, dass jeder das in einer Stunde lernen kann.
Mhm. Ja. Sind das diese berühmten Jüngerschaftskurse, oder?
Ja, so ähnlich. Ja. Also Jüngerschaftskreise benutzen wir auf der Missionsschule, um Gemeindemitglieder auszubilden für die persönliche Evangelisation. Aber in diesen Jüngerschaftsthemen lernen sie diese Art des Bibellesens auch kennen, mhm. damit sie sie in anderen Situationen wie im Hauskreis oder in der Bibelstunde oder auch in der Familienandacht mhm. wirklich einsetzen können. Und ich habe erlebt, dass diese ganz einfache Methode so viel Kraft hat, Menschen zu verändern. Ja, also ich bin unheilbar überzeugt davon, dass wir das machen sollten.
Wie sieht sowas aus, also ganz praktisch? Also wie würde ich die Bibel lesen, wenn ich nach dem Schema vorgehe?
Also ich habe meine Bibelstunden so aufgebaut, dass es zu jeder Bibelstunde eine Geschichte gibt. Ja, das heißt, und dann lesen wir diese Geschichte miteinander und dann stellen wir uns 3 einfache Fragen, die man im Grunde an jede Geschichte stellen kann. Was sagt diese Geschichte darüber, wie Gott ist oder mhm. wie Jesus ist? Ja, was erfahren wir über Menschen in dieser Geschichte? Was sagt das Leben über das praktische Leben mit Gott? Und am Ende, wie können wir das für uns anwenden? Wenn man diese einfachen Fragen hat, ja, und dann wirklich entdeckt, was steht hier noch über Jesus? Was erfahren wir über diese Person, über jene Person? Man entdeckt so viel mhm. und der Text erklärt sich selbst. Und ich meine, Jesus hat doch gesagt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn gläubige Menschen zusammenkommen, die Bibel aufschlagen, miteinander unter Gebet die Bibel lesen, dass der Heilige Geist aktiv ist, um ihnen dieses Wort auch zu erklären. Ja. Und sie sind nicht abhängig von einem Geistlichen, der ihnen das erklärt.
Ja, genau, das Gefühl habe ich auch und die Erfahrung habe ich auch immer wieder gemacht. Mhm. Danke, das ist eine Chatfrage, die finde ich ganz spannend. Wie kann man ein Gespräch über Christus zum Beispiel beginnen? Das fragt man sich ja immer wieder. Und dazu steht noch eine Frage, macht die Corona-Krise die Menschen offener für die christliche Botschaft? Also ich glaube, man kann das sogar verbinden, diese beiden Fragen, oder?
Ja. Also Menschen sind immer unterschiedlich. Ja? Es gibt Menschen, die stürzen sich in alle möglichen Theorien, die gerade durchs Internet geistern, ja, und schicken ungeprüft jede WhatsApp-Nachricht weiter. Ja, und das füllt ihren Alltag. Mhm. Oder sie halten Mahnwache vor dem Corona-Ticker. Immer schauen, was es wieder an neuesten Nachrichten gibt. Und die Krise füllt ihr Leben. Mhm. Ja, das ist die eine Gruppe von Menschen. Aber es gibt andere, die wirklich ins Nachdenken kommen und sagen, okay, wo führt das hin? Wo finde ich Halt? Und ja, es gibt mehr Menschen, die in der Krise offener für Gott sind. Es werden nie alle Menschen offen für Gott sein. Und die andere Frage, wie fange ich ein Gespräch an über den Glauben? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man am besten, wenn man so einen guten Draht zu Menschen gefunden hat, ihn von sich selbst erzählt, wie man selber Gott erlebt hat. Und ich kann jetzt zum Beispiel erzählen, wie ich war früher Atheist in meiner Kindheit und Jugend und ich habe erst mit 18 Jahren zu Jesus gefunden. Und ich kann ihn kurz erzählen, wie mein Leben vorher war, wie ich Jesus kennengelernt habe, wie er mein Leben verändert hat. Und dann fragen, hast du Gott auch schon mal so erlebt? Mhm. Ja? Und wenn jemand eine geistliche Offenheit hat, dann wird er darauf positiv reagieren.
Interessanter Tipp.
Ja, also ich glaube, die persönliche Geschichte, was wir mit Jesus erlebt haben, sei es jetzt unsere Bekehrungsgeschichte oder eine Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben, die ist so wichtig, dass wir sie weitererzählen, weil es eine ganz starke Botschaft kommuniziert, nämlich Gott lebt. Mhm. Glaube an Jesus ist nicht nur Zugehörigkeit zu einer Kirche oder ein Fürwahrhalten einer bestimmten Lehre oder ein Befolgen bestimmter Traditionen. Es ist ein Leben mit dem lebendigen, auferstandenen Christus, der in unser Leben eingreift. Mhm. Ja, und darum ist diese persönliche Geschichte, was wir mit Gott erlebt haben, so wichtig. Und wenn die Leute darauf positiv reagieren, dann sage ich, ich würde dir gerne mal erklären, was mein Leben verändert hat. Und ich habe so für mich einen Weg gefunden, wie ich das Evangelium erkläre. Man kann das einfach bei YouTube eingeben, die gute Nachricht auf den Punkt gebracht. Dann findet man ein Video, das wir vor 2 Jahren mal aufgenommen haben, wo ich ganz einfach auf einem Blatt Papier eine Skizze zeichne und dabei das Evangelium wirklich auf den Punkt gebracht erkläre. Und ich habe so viele schöne Erfahrungen damit gemacht, Menschen wirklich diese Botschaft des Evangeliums zu erklären. Also das, was man wissen muss, um gerettet zu werden. Mhm. Ja, also wenn ich mit einem Menschen 5 Minuten habe.
Jetzt würde ich gerade fragen, wie lange dauert das?
Also, in 5 Minuten kann ich das Evangelium erklären. Ja, und wenn ich dann noch Zeit habe, mich mit der Person hinzusetzen und das aufzuzeichnen, umso besser. Also wir sind damit auch schon von Haus zu Haus gegangen und haben den Leuten gesagt, wir würden ihnen gerne eine gute Nachricht schenken. Und dann hatten wir das so ausgedruckt, haben den Leuten das in die Hand gegeben und wenn wir konnten, es ihnen erklärt. Also diese gute Nachricht auf den Punkt gebracht, das ist unglaublich stark, weil es ist das Kernstück des Evangeliums. Was muss ich tun, um gerettet zu werden?
Mhm. Ich tippe bei YouTube ein, die gute Nachricht auf den Punkt gebracht.
Und schon bist du da.
Okay, interessant. Das war mal spannend. Und da zeichnest du das.
Genau. Okay. Haben wir mit sehr einfachen Mitteln aufgenommen. Ja? Also dieses Video gewinnt keine Preise, aber es erklärt wirklich, wie man das Evangelium erklären kann.
Also wir fragen uns ja oft, wie kommt man in so ein Gespräch rein? Man möchte ja gerne Zeugnis geben, aber ich glaube, manchmal machen wir so ein bisschen den Fehler, dass wir denken, das hängt so von uns ab. Ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass der Heilige Geist die Menschen schon längst vorbereitet hat. Ja. Also seht, die Felder sind weiß zur Ernte, sagt Christus. Ja. Es gibt nur irgendwie keinen, der ihnen das Evangelium bringt. Und manchmal sind die schon längst vorbereitet. Also es sind Menschen, man sieht sogar schon das Wirken des Geistes in ihrem Leben, aber sie haben das Evangelium selbst noch nicht gehört.
Unbedingt. Und ich finde ein ganz wichtiges Prinzip bei Jesus. In Lukas 10 und Matthäus 10 gibt er seinen Jüngern ein unglaublich wichtiges Prinzip mit auf den Weg, als er sie aussendet. Mhm. Und das ist, wenn ihr in eine Stadt oder ein Dorf kommt, erkundigt euch, wer es wert ist. In Lukas 10 werden diese Menschen Kinder des Friedens genannt. Und das sind Menschen, die von Gott vorbereitet sind. Das, was du sagst, ja, Gott bereitet Menschen vor. Und was unser Teil zunächst einmal ist, ist unseren Glauben einfach natürlich auszuleben. Ja, ich meine, jeder, der mich kennenlernt, der wird relativ schnell erfahren, dass ich verheiratet bin und 4 Kinder habe. Ja? Mhm. Das ist Teil meiner Identität. Er wird aber relativ schnell auch feststellen, dass ich gläubig bin. Und Jesus sagt doch, lass dein Licht leuchten vor den Leuten. Das heißt, wir sollen aus unserem Glauben keine Show machen. Wir sollen ihn aber auch nicht verstecken. Ja, die Leute sollen wissen, dass das Leben mit Jesus das Wichtigste in meinem Leben ist. Und dann werden Leute, die offen sind, auch darauf aufmerksam werden. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Ich halte die Augen offen, wo sind Menschen, die geistlich offen sind. Mhm. Und Menschen, die geistlich offen sind, halten die Augen offen, wo sind Leute, die einen Kontakt zu Gott haben. Und der Heilige Geist führt das dann schon.
Er verbindet die Dinge.
Ja, dann. Unbedingt. Ja.
Schön zu hören. Danke für die Erfahrung. Das ist, glaube ich, auch hilfreich, dass wir so ein bisschen Vorbilder haben, dass wir sagen können, das kann ich mal versuchen. Es ist jetzt natürlich eine Frage, die wir immer wieder haben in den Schulungen. Wird ja auch gerade im Chat gestellt. Was mache ich denn, wenn ich keine Antwort auf eine Frage der Menschen habe? Beispiel persönliches Leid. Also wenn ich jetzt mit demjenigen spreche und da kommt eine Frage auf und ich weiß nicht, wie ich sie beantworten soll. Wie gehe ich damit um?
Ich bin dankbar für diese Frage, weil sie ist die Angst, nicht alle Antworten zu haben, ist ein Grund, der ganz viele Christen davon abhält, überhaupt über Gott zu reden.
Ja.
Und ich glaube, es ist überhaupt kein Problem, wenn wir den Leuten sagen, hey, ich bin auch noch auf dem Weg, ich habe nicht alle Antworten auf alle Fragen. Und es ist keine Schande zu sagen, du, das weiß ich auch nicht, ich werde mal studieren, ob ich eine Antwort finde. Mhm. Und auch ich habe noch Fragen an die Bibel und gerade die Frage nach dem Leid ist schon eine sehr schwierige Frage, wo wir manche gute Antworten finden in der Bibel, aber es gibt auch Situationen, auf die gibt es keine Antwort. Mhm. Es gibt Leid auf dieser Welt, das ist einfach nur da, weil diese Welt böse ist. Mhm. Ja, und da ist kein Grund, kein Sinn dahinter. Es gibt sinnloses Leid. Ich habe nicht die Antworten auf all die Fragen und es ist keine Schande zu sagen, du, ich weiß es nicht, aber eins weiß ich, Gott hat uns trotzdem lieb, auch wenn uns Leid trifft. Ja, ich zweifle deswegen nicht, weil mir diese Antwort fehlt, zweifle ich nicht an Gottes Liebe oder an seiner Gerechtigkeit. Ja, und ich glaube, wenn ich weiß, was ich sicher wissen kann, ja, dann kann ich auch manche Dinge aushalten, auf die ich keine Antwort habe. Und im Gespräch mit Menschen ist es kein Problem zu sagen, du, das ist eine super gute Frage, sie beschäftigt mich auch. Ich habe im Moment auch keine Antwort darauf. Mhm. Oder ich brauche noch Zeit, die Antwort zu finden. Und dann ist das einfach eine Gelegenheit.
Ja. Und ich glaube, da muss man auch keine Angst vor haben. Ich meine, wir sind nicht alle Pastoren und haben irgendwie ein großes Studium hinter uns und können Hebräisch und Griechisch. Wir sollen selbst ein Zeugnis sein, das sagt Christus. Er schickt ja jeden los. Also jeden, der zu ihm findet, sagt er, sei auch du ein Licht. Also er sagt, lass dein Licht leuchten vor den Menschen. Und dann sagt er weiter, damit sie deine guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen.
Genau.
Und ich glaube, genau darum geht es. Also selbst ein Zeugnis zu sein.
Genau.
Auch wenn ich nicht alles beantworten kann. Mhm. Aber ich glaube, diese Angst, die kennt, glaube ich, jeder. Also gerade ich erinnere mich so ein bisschen an die erste Bibelstunde, die ich mal gegeben habe. Da ging es mir genauso. Hab ich alles vorbereitet habe, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe in die kleine Bibelstunde, ich glaube, 30 Bibeltexte mitgenommen. Davon redet man ja eigentlich ab. Also so viele Bibeltexte in einer Bibelstunde zu nehmen. Aber ich wollte auf alles vorbereitet sein. Mhm. Und habe später festgestellt, es war viel zu viel, hätte ich gar nicht gebraucht. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, vielleicht kannst du es bestätigen, wenn ich eine Bibelstunde gebe, ich schreibe mir meist so 7 Bibeltexte auf, 7, 8 vielleicht, wenn es um irgendein Thema geht. Und wenn ich das anhand von 7 Bibeltexten so erklären kann, dann funktioniert es.
Ja, wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, in jeder Bibelstunde eine Geschichte oder einen Bibelabschnitt zu haben. Ja. Aber die Geschichten der Bibel sind besonders stark. Ja, ein ganz großer Teil der Bibel sind einfach Geschichten.
Ja, du nimmst eine Geschichte aus der Bibel?
Aus der Bibel.
Ach so,
ich nehme eine biblische Geschichte, die so ein biblisches Thema besonders gut darstellt. Und dann habe ich in der Regel noch 3, 4, 5 ergänzende Bibelverse, die das Hauptthema dieser Geschichte noch vertiefen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel die Geschichte habe mit den 4 Freunden, die ihren Gelähmten zu Jesus bringen, Markus Kapitel 2, ja, und Jesus sagt ihm, deine Sünden sind dir vergeben, dann habe ich einige Bibeltexte zum Thema Vergebung. Ja, und ich merke, wenn man die Geschichten der Bibel nimmt, es ist so viel leichter zu verstehen. Mhm. Geschichten merkt man sich auch einfacher als einfach nur Texte. Mhm. Ja, und die Geschichten zeigen einfach auch, wie das Leben mit Jesus praktisch aussieht.
Ja. Ja. Beginnst du deine Bibelstunden mit der Geschichte oder endest du sie damit?
Ich beginne sie mit der Geschichte.
Am Anfang die Geschichte. Ja. Mhm. Und dann wird's ausgeführt.
Genau.
Ja. Mhm. Jetzt wird hier gefragt, wie kann ich das Herz eines Menschen erreichen?
Also da gibt es 2 Antworten drauf, würde ich sagen. Ja. Die eine Antwort ist ja, das Herz zu erreichen ist wichtig. Hm. Ja, indem wir das Vertrauen gewinnen, indem wir vertrauenswürdig sind, in dem die Menschen das Gefühl haben, es geht uns jetzt nicht darum, dass wir einen Bekehrten gewinnen, ja, ein Gemeindemitglied gewinnen, sondern es geht uns um den Menschen selbst. Ja, wenn Menschen spüren, wir haben keine unlauteren Absichten, sondern es geht uns um sie selbst, dann gewinnen wir ihr Vertrauen. Und im Grunde nehmen sie uns das Evangelium nur ab, wenn sie uns vertrauen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, der Heilige Geist ist super aktiv, um das Herz von Menschen auch so zu verändern, dass sie uns gerne auch ihr Vertrauen schenken. Und von daher, wir dürfen beten. Ja, das darf für uns ein beständiges Gebetsanliegen sein. Lieber Gott, bitte schenk du mir, dass ich das Herz dieser Menschen gewinne. Und Gott ist aktiv.
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, Christus sagte zu seinen Jüngern, sie werden euch daran erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Ja. Und ich glaube, das ist, was die Welt auch, wo sie sich nach sehnt, was sie auch sehen müssen irgendwo. Also ein verändertes Herz kann ja nicht verborgen bleiben.
Unbedingt.
Wenn ich also eine echte Beziehung, tiefe Beziehung zu Christus habe, dann werden die Menschen das sehen können. Die Stadt, die auf einem Berge ist, kann nicht verborgen sein. Ja. Und da werden Menschen darauf aufmerksam. Wie kann es sein, dass jemand mit dem Charakter in so einer Welt lebt? Ja. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeugnis, das wir den Menschen zeigen können. Genau, das hängt aber natürlich davon ab, also so ein bisschen, wenn ich das Herz eines Menschen gewinnen will, dann ist es wichtig, dass mein Herz erstmal gewonnen wurde.
Klar.
Also wenn ich für die Sache brenne, wenn ich wirklich eine echte, tiefe Beziehung mit Christus habe, dann kann ich es auch weitergeben.
Genau, dass sie also in meinem Leben sehen, dass mein Glaube authentisch und echt ist. Ich muss nicht perfekt sein,
ja,
aber es muss authentisch sein und echt. Mhm.
Genau, ich glaube, und das ist eben, ja, das ist das, was die Welt dringend braucht.
Unbedingt.
Echte Christen. jetzt noch eine Frage, welches ist denn die Missionsmethode, also jetzt unabhängig von der Zeit von Corona, mit der ihr die besten Erfahrungen gemacht habt? Also wie reagieren die meisten Menschen? Also sind es ist es von Haus zu Haus oder sind es vielleicht große Evangelisationen oder sind es Telefonanrufe oder Freundschaften aufbauen? Oder womit machen deine Studenten oder vielleicht auch du persönlich die allerbesten Erfahrungen?
Also wir haben gute Erfahrungen gemacht mit durchaus Haus zu Haus. Ja, auch da treffen Menschen, die offen sind. Auch übers Internet kann man viele Leute erreichen. Aber wenn du nach der wichtigsten Methode fragst, sage ich, das ist für mich eindeutig die, mit der auch quasi die Bewegung, die Jesus ins Leben gerufen hat, gestartet ist. Nämlich, da ist ein Freund oder da ist jemand, der bringt seinen Bruder zu Jesus. Da ist ein Freund, der bringt seinen Freund zu Jesus. Und ich habe eine ganz einfache Herausforderung. Ja, nimm dir ein Blatt Papier und sag, lieber Gott, leg du mir Menschen aufs Herz, die ich persönlich kenne. Ja, jeder von uns kennt hunderte Menschen. Wir können nicht für hunderte Menschen gleichzeitig da sein. Aber ich kann sagen, lieber Gott, unter den Menschen, die ich kenne, kannst du mir 3, 5, 10, wie auch immer, Menschen aufs Herz, und die schreibst du dir auf. Und dann fängst du an, jeden Tag für diese Menschen zu beten. Nicht nur, indem du Gott die Liste der Namen vorliest, sondern indem du dir bei jedem Einzelnen überlegst, worum möchtest du beten für diese Person? Und das bewirkt unglaublich viel. Fürbitte bewirkt ganz viel. Und es hat einen riesigen Einfluss, wie du mit diesen Menschen umgehst. Mhm. Und letztlich geht es darum, lieber Gott, gib du mir Ideen, wie ich für diese Menschen ein Segen sein kann. Mhm. Zeig mir, wo sie Hilfe brauchen, wie ich ihnen eine Freude machen kann. Ja, es gibt tausend Ideen, aber Menschen sind unterschiedlich. Lieber Gott, zeig du mir, was für diese Person gerade dran ist. Und wenn du diese Menschen so auf deinem Herzen und im Gebet trägst, dann wird Gott dir Ideen geben. Und dann wirst du merken, dass Gott eingreift und wirkt. Und dann wirst du merken, wie Gott hier und da eine Tür auftut und du plötzlich ganz offen über den Glauben reden kannst. Und ich stelle mir vor, wenn jedes Mitglied einer Ortsgemeinde, sagen wir nur fünf Namen aufschreibt, stell dir vor, eine Gemeinde mit 50 Gemeindegliedern hat dann 250 Menschen, für die jeden Tag gebetet wird. Und wenn die Gemeinde dann was anbietet, sei es ein besonderer Gottesdienst oder sei es ein Hauskreis oder ein Seminar, und sie laden einfach nur persönlich diese 250 Menschen ein, dann werden wir mehr erreichen, als würden wir die ganze Stadt mit 100.000 Flyern versorgen. Mhm. Ja. Also diese persönliche Ebene ist die effektivste, mit großem Abstand.
Absolut, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Ja.
Also jemanden mitzubringen in die Gemeinde ist viel, viel besser, als die ganzen Briefkästen zu tapezieren mit Flyern. Ja. Mhm. Kommt gerade die Frage im Chat, welchen Stellenwert hat die Gesundheitsarbeit in der Mission? Die Gesundheitsarbeit, also ich glaube, Ellen White sagt, die medizinische Missionsarbeit wird am Ende die Städte erreichen. Also wenn wir die Städte wirklich missionieren wollen, wenn wir ihnen wirklich von Christus zeigen wollen, dann ist die Gesundheitsarbeit ein Teil davon. Siehst du das auch so? Hast du Erfahrung vielleicht?
Definitiv. Also es gibt ein Buch, das ich da nur empfehlen kann. Und das ist tatsächlich das Buch von Ellen White, ein richtiger Klassiker. Auf den Fußspuren des großen Arztes oder Der Weg zur Gesundheit. Das gibt es in mehreren Ausgaben. Und dieses Buch zeigt ein geniales Bild, das mich nie mehr losgelassen hat. Nämlich, dass Jesus immer den ganzen Menschen sieht. Ja, also er sieht nicht nur das geistliche Wohl des Menschen, sondern auch sein körperliches Wohl. Er sieht seinen gefühlsmäßigen Zustand, seine Gedanken, seinen Charakter, seine Beziehungen. Ja, Jesus sieht immer den ganzen Menschen. Und das ist für mich im Grunde Gesundheitsarbeit. Ja, da geht es nicht nur um Kochkurse oder Ähnliches. Das ist wichtig, das ist gut. Aber im Grunde geht das um das ganze Bild. Ja, und dass wir schauen, wo hat ein Mensch Situationen, wo er Hilfe braucht. Ja, weil das sind auch Situationen, wo Leute auch offen sind.
Ja.
Ja, und von daher sollten wir diesen Blick haben. Ja, lieber Gott, lass mich ein Segen sein, auch auf ganz praktische Weise. Aber manchmal bedeutet das, jemandem beim Einkaufen zu helfen, weil er es gerade nicht alleine schafft.
Ist ja auch faszinierend, dass Christus manchmal mehr geheilt hat, als gepredigt hat.
Ja, definitiv.
Also er ist wirklich nah zu den Menschen, hat Zeit mit den Menschen verbracht.
Aber er hat es nie voneinander getrennt. Und das finde ich auch wichtig. Ja? Ja. Weil ich habe manchmal auch die Erfahrung gemacht, dass Gesundheitsprogramme laufen, aber es schwerfällt, den Weg von dort zum Evangelium zu finden. Ja? Ich meine, die Frage ist, wie stelle ich Jesus da, wenn ich einen Kochkurs gebe? Geht das? Ja, geht schon. Er ist das Brot des Lebens. Ja? Also, ja, also... Aber ich finde es immer wichtig, dass so dieser bedürfnisorientierte, ganzheitliche Ansatz niemals getrennt wird von dem, was die Menschen am meisten brauchen. Und das ist und bleibt Jesus.
Ja. Egal, welche Art wir anbieten, ob es irgendwie ein Sportkurs ist, ein Kochkurs oder eine Lebensberatung.
Genau.
Genau, ich glaube, das ist deutlich, dass Christus auch so macht. Und das ist, wenn Ellen White sagt, der Schlüssel für dich steht, ist es genau das, wonach die Menschen sich heute sehen. Einfach mal auch mal Nähe zu haben. Also mal mit jemandem zu reden über diese Dinge und auch mal das zu sehen, was umgesetzt wird.
Ja.
Das ist glaube ich, auch das, was eure Schüler lernen auf eurer Missionsschule.
Klar, Gesundheit ist ein ganz wichtiger Bereich auf unserer Schule.
Wie, die Ernährung bei euch, wie ist die? Also wie kocht ihr? Ihr habt wahrscheinlich drei Mahlzeiten am Tag?
Wir haben drei Mahlzeiten am Tag. Wir haben eine sehr gute Köchin, die unsere Studentin wirklich mit bestem veganen Essen versorgt. Es ist überwiegend vegan. Wobei wir den Schülern auch die Freiheit lassen, wenn jemand mal ein Stück Käse essen möchte, dann bekommt er das auch. Also wir zwingen niemanden, vegan zu leben, aber wir möchten das vorleben, was eine vollwertige, vielseitige, vegane Ernährung ausmachen kann.
Super, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das wird manchmal verkannt. Manchmal ist es die Adventisten, die sind alle Veganer, aber eigentlich sind wir Gesundheitsreformer. Also eigentlich wollen wir, dass die Menschen gesund sind. Natürlich hilft die vegane Ernährung da unglaublich viel zu, aber es hilft ja nichts, wenn ich Veganer bin, aber nur Zucker esse zum Beispiel. Dann bin ich auch ein schlechtes Zeugnis.
Genau.
Dann bin ich noch kränker als jemand, der sich vielleicht anders ernährt. Genau, also zur Missionsarbeit gehört natürlich auch sozusagen die eigene Physis, also wie verhalte ich mich? Wie ist meine Beziehung zu Christus?
Unbedingt.
Ich bin jetzt so ein bisschen versucht, wir haben so ein paar Zuschauerfragen bekommen, ich möchte mich gerne noch mehr mit dir unterhalten über dieses Thema, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zurück.
Wirf die Fragen mal ein.
Ja, vielleicht können wir sie beantworten, kurz oder vielleicht auch lang, aber ich will sie nicht so lang aufschieben, weil das sind Sachen, die uns per Mail geschickt werden und das ist immer nett, wenn wir sie haben.
Ja.
Das ist eine Frage bezüglich zu Daniel 3. Da heißt es, ich habe eine bezüglich Daniel 3 Frage, die Prophetie und die Typologie für unsere Zeit habe ich verstanden, aber meine Frage lautet, wo war der Daniel zu dieser Zeit, als die drei Freunde Daniels in den Feuerofen geworfen wurden? Daniel 3, Vers 21, habe ich da etwas übersehen? Diese Frage, die brannte mir so ein bisschen auf dem Herzen, auch wenn es gerade so ein bisschen aus dem Thema fällt, aber sie kam aus Aserbaidschan und ich würde sie halt so lange aufschieben. Also Daniel Kapitel 3, wir können da mal reingucken. Er sagt hier, die Prophetie und die Typologie habe ich verstanden. Aber wo war Daniel? Natürlich, als die drei Freunde ins Feuer geworfen wurden. Ich meine, wir können die Geschichte mal ganz kurz uns angucken. Für alle, also wo war denn Daniel? Daniel war ja, wir müssen uns die Geschichte vorstellen, damals am Hof des Königs Nebukadnezars. Also er war ein gefangener Israelit. Und er und seine drei Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego, so waren ihre babylonischen Namen, sie waren alles Staatsbeamte damals am babylonischen Hof. Und jetzt wurde ja in Daniel Kapitel 3, heißt dann, da wurde ein Standbild aufgebaut, eine große Statue in der Ebene von Dura Und da sollten alle hohen Beamten kommen, um anzubeten und sich davor niederzufallen. Und jetzt die Frage, wo war denn Daniel? Weil er wird nicht erwähnt in der Geschichte, in Daniel Kapitel 3. Tja, haben wir irgendeinen Hinweis? Wissen wir, können wir wissen, wo Daniel war?
Der Bibeltext sagt nichts darüber. Also es gibt keine sichere Antwort. Ich hab meine Privathypothese dazu. Okay. Ja, also, weil ich sehe Daniel, er ist in Kapitel 2 da, mhm, und dort wird er erhoben als die wichtigste rechte Hand des Königs. In Kapitel 4 ist er auch wieder da, nur in Kapitel 3 nicht. Ich kann mir vorstellen, dass, und das ist wie gesagt meine private Hypothese, die ich mir vorstellen kann, dass es so gewesen sein könnte, dass der König Nebukadnezar genau wusste, dass Daniel bei so einem Spiel nicht mitmacht. Aber er wollte ihn nicht verlieren, er war ihm ein zu wertvoller Mitarbeiter. Vielleicht hat er ihn auf eine Auslandsreise geschickt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber der Bibeltext sagt es nicht genau. Aber offensichtlich, wenn er da gewesen wäre, dann würde die Geschichte lauten, 4 Männer im Feuerofen. Plus der 5. am Ende. Ja? Genau. Also dann hätte Daniel mit seinen 3 Freunden gerade gestanden.
Genau, das ist auch meine Vermutung. Also die Geschichte ist ja sehr interessant, also die Typologie, die dahinter steht. Aber wäre Daniel da gewesen, dann, also sicher, er hat einen ganz aufrechten Charakter. Er wird ja sogar zusammen mit Noah und Hiob genannt, also als einer der Gerechten.
Ja. Ich meine, es ist spannend, dass Daniel ein Typus für Jesus Christus ist. Weil man findet im Buch Daniel keinen Fehler von Daniel. Ich meine, offensichtlich, er war auch ein sündhafter Mensch, aber es wird kein Fehler erwähnt. Er ist immer nur treu. Aber er identifiziert sich voll und ganz mit seinem Volk. Man sagt, wir haben gesündigt, Daniel 9.
Das, ja. Genau, und das heißt auch, er bekannte seine Sünden, die Sünden seines Volkes, und identifiziert sich damit, genau. Ja. Also er war bestimmt nicht ohne Sünde, aber das, was der Bericht, den wir von ihm haben, absolut rechtschaffen. So schreibt er, glaube ich, auch Hesekiel über ihn.
Genau, und als nach Fehlern gesucht wurde, haben sogar seine ärgsten Feinde keine gefunden, genau wie bei Jesus.
Das ist ein gutes Vorbild, ne, für uns.
Ja.
Also wenn wir uns da Daniel zum Vorbild nehmen, wir müssen gleich auf die Typologie nochmal eingehen, aber ja, um mal ganz kurz bei deinem zu bleiben, mir fällt ein, wir haben noch eine Frage bekommen, die zieht jetzt genau darauf ab. Geht das jetzt zu weit weg? Ich will das Thema nicht verlieren. Aber hier heißt es, es wurde eine Frage gestellt, sollen wir vielleicht die Gemeinden heute entgegen der staatlichen Anweisung öffnen? Also ich glaube, was hätte Daniel gemacht? Also heute sind ja unsere Gemeinden geschlossen aufgrund von der Corona-Krise. Und die Zuschauerfrage hier ist, sollen wir einfach unsere Gemeinden öffnen entgegen der staatlichen Anweisung? Also trotzdem Gottesdienste halten, trotzdem unsere Hochzeiten und Beerdigungen und so, also in einem großen Rahmen haben.
Also ich würde zunächst mal die Aussage in Frage stellen, dass unsere Gemeinden geschlossen sind. Weil die Frage ist, was ist Gemeinde? Wenn Gemeinde ein Gebäude ist, okay, dann ist die Gemeinde geschlossen. Wenn Gemeinde eine Veranstaltung ist, dann ist sie gerade geschlossen. Wenn Gemeinde aber eine Gruppe von Gläubigen ist, die miteinander in der Nachfolge Jesu lebt, dann wird sie auch in Situationen, wo der Gottesdienst gerade nicht möglich ist, andere Wege finden, den Gottesdienst zu halten und auch missionarisch tätig zu sein. Das heißt, Gemeinde hört nicht auf in der Corona-Krise. Wir sind nur gezwungen, darüber nachzudenken, was ist Gemeinde eigentlich? Und wie müssen wir Dinge anders machen? Und ich meine, die Bibel spricht davon, dass es eine Verfolgung geben wird. Und wir werden nochmal erleben, dass Gemeindehäuser wirklich dicht gemacht werden. Aber Gemeinde hört da nicht auf. Grundsätzlich sage ich, wir müssen immer unterscheiden zwischen Geboten, die Gott gegeben hat, wo es wirklich um unsere Treue geht. Und wenn Menschen da etwas von uns erwarten, was gegen die Gebote Gottes geht, da sollen wir treu sein und Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da, wo es um andere Dinge geht, sage ich, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja? Oder Römer 13, ordnet euch auch der Obrigkeit unter, sie ist von Gott eingesetzt. Und die Frage, um die es jetzt geht, ist keine Frage der Treue Gott gegenüber. Ja, also von daher würde ich sagen, lasst uns respektieren, was unsere Obrigkeit beschlossen hat. Lasst uns für sie beten, dass Gott ihnen Weisheit gibt. Sie können auch Fehler machen, genau wie wir. Aber lasst uns das respektieren. Ja, weil sie machen das ja nicht, um Religion einzuschränken, sondern sie machen das, um Menschen vor diesem Virus zu schützen. Ja, also ich denke nicht, dass wir gegen die Gesetze handeln sollten und jetzt einfach eigensinnig trotzdem unsere Veranstaltungen abhalten sollten. Wir sollten kreativ andere Wege finden, wie wir miteinander beten und Gottes Wort studieren können.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir in Daniel sehen können. Ne? Also an Daniel fanden sie keine Anklage.
Ja.
Also, und es wäre schön, wenn wir das auch so halten könnten. Die einzige Anklage, die sie gefunden haben gegen Daniel, war in dem Moment, als es um seinen Glauben ging.
Genau.
Also ob er soll was anderes anbeten oder soll den König anbeten anstatt Gott. Und da hat er gesagt, nein.
Genau.
Bei allen anderen Dingen war er völlig unsträflich. Und das wäre natürlich ein schönes Vorbild, wenn wir das in der Welt auch haben können als Gemeinde.
Genau.
Vielleicht nochmal auf die Typologie von Daniel zurück. Also wo wir schon in dem Buch Daniel sind und uns über Daniel unterhalten und auch schauen, er ist ein gutes Vorbild für uns. Du sagst sogar ein Typus für Jesus Christus, wenn wir ihn sehen, wie unsträflich er war. Was können wir überhaupt lernen da an Daniel 3 für unsere jetzige Zeit vielleicht?
Ja. Ich meine, grundsätzlich sind ja die Geschichten aus dem Buch Daniel Typologien. Das heißt, sie sind Bilder für das, was in der Endzeit auf globaler Weise mit der Gemeinde passieren wird. Ja, das heißt, wir können aus jeder Geschichte etwas lernen. Ja, aus Daniel 3, denke ich, können wir wirklich lernen, dass wir, wenn wir mal unter Druck gesetzt werden, und das kann heute schon passieren, ja, also wenn der Arbeitgeber sagt beim Anruf, sagen Sie, ich bin nicht da. Plötzlich habe ich einen Konflikt. Gehorche ich Gott oder gehorche ich dem Arbeitgeber, damit ich meine Stelle nicht verliere? Ich glaube, wir können aus dieser Geschichte lernen, dass wir Gott völlig die Konsequenzen überlassen. Das haben diese drei Männer getan. Sie sagten, wenn Gott uns retten will, kann er das tun. Wenn nicht, werden wir dein Bild trotzdem nicht anbeten. Das heißt, sie wussten nicht, dass Gott sie rettet. Ja, sie haben gesagt, wir sind Gott in jedem Fall treu und die Konsequenzen, das ist Gottes Sache und ich glaube, das müssen wir lernen. Dass wir einfach treu sind, Gottes Gebote halten, aus Liebe zu Jesus und wenn uns das in Konflikt bringt, in Schwierigkeiten, dass wir sagen, lieber Gott, du hast versprochen, dass du dich dieses Problems annimmst.
Genau, ich glaube, jeder Tag hat seine eigene Sorge und solche Dinge, die sollen wir auch Gott abgeben. Wir sollen ihm gegenüber treu sein. Und wir sollen natürlich uns der Ordnung Gottes fügen und wenn er den Staat eingesetzt hat, dann sollen wir natürlich dem folgen, den Gesetzen, es seien sie im Konflikt zu Gott. Es ist ganz deutlich hier in der Bibel, aber ich glaube, es ist sogar ein Beispiel für das, was am Ende der Zeit nochmal auf uns zukommt. Also in Daniel 3, da wurde ja ein Bild aufgebaut, das von allen angebetet werden soll und du wirst wahrscheinlich selbst unterrichten in Offenbarung 13. Da wird ein Bild des Tieres aufgebaut, das von allen angebetet werden soll. Und das ist, glaube ich, eine ganz ähnliche Situation. Also ich glaube, wir können das, was wir da in Daniel 3 sehen, wirklich auf die letzte Zeit münzen. Wo wir immer wieder übrigens Fragen zu bekommen, eben genau zu dem, also nicht zu dem Standbild, aber eben zu dem Bild des Tieres in Offenbarung 13, was ja eigentlich sozusagen auch als Typologie hier in Daniel 3 gezeigt wird. Daniel 13, vielleicht erkläre ich es mal einmal ganz, ganz kurz. Daniel 13 ist ja das...
Offenbarung 13.
Danke. Daniel hat nur 12. Offenbarung 13. Hier wird gezeigt, dass es heißt, dort gibt es erst das Papsttum erklärt, dann wird die USA erklärt und dann heißt es, sie wird die Welt dazu aufrufen, ein Bild des Tieres, also ein Bild des ersten Tieres des Papsttums, also eine Art Kirchenstaat, ein religiöses System aufzubauen, das von allen angebetet werden muss. Und dann heißt es, werden Gesetze gemacht werden, dass die Leute getötet werden, die es nicht anbeten. Und dann, wir können mal kurz reingucken, hier mal was zeigen, was die Zuschauer uns immer wieder fragen, was wir jetzt auch gerade aktuell wieder bekommen haben, für eine Frage dazu. Wir beantworten die, habe ich das Gefühl, ganz oft. Aber es ist halt aktuell und das liegt den Menschen auf dem Herzen. Offenbarung 13, Vers... das ist ab 15. Und zwar Vers 16. Und es bewirkt, also dieses Bild des Tieres, bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen und verkaufen kann mit diesem Mahlzeichen. Und jetzt bekommen wir immer wieder dazu Anfragen und sagen, was ist das eigentlich, dieses Mahlzeichen? Und da gibt es jetzt die kuriosesten Dinge. Also zum Beispiel... Wir haben ein Schreiben bekommen, eine E-Mail, da wird auf einen QR-Code hingewiesen. Also kann es sein, dass es ein QR-Code ist, der am Ende sozusagen unsere Treue prüft? Oder kann es ein Chip sein, den wir eingesetzt bekommen, vielleicht durch eine Impfung? Oder, oder irgendwie ein Scan oder irgendwelche Dinge, also eine Karte oder irgendwas, was wir brauchen, sozusagen das Mahlzeichen des Tieres. Und wer das am Ende nicht hat, also wer nicht mit anbetet, wird umgebracht. Gleiche Strafe wie in Daniel 3. Interessant vielleicht dazu, wurde uns was geschickt, was gerade in, das hast du vielleicht mitbekommen, in Russland los oder in Nizhny Novgorod, da haben sie gerade so ein Programm, das heißt man muss sich mit einem QR-Code irgendwo anmelden, damit man überhaupt das Haus verlassen darf. Also die Bevölkerung ist gezwungen, im Haus zu bleiben, aber um rauszugehen, egal ob Müll rauszubringen oder zum Arzt oder ob sie einkaufen gehen wollen, sie müssen beantragen durch eine App, die sie aufs Smartphone laden, bei der Regierung oder bei den Behörden, und dann warten, dass sie einen QR-Code bekommen mit der Bestätigung. Mit dem dürfen sie dann auf genau diesem Weg entweder zum Müll rausbringen gehen oder eben zum Einkaufen gehen. Und unterwegs wird es dann von den Polizisten kontrolliert, ob sie auf dem Weg sind. Jetzt wird gesagt, Vorsicht, denn es wird auch ein Raum festgelegt, in dem sie sich nur aufhalten dürfen, 100 Meter ums Haus herum. Und jetzt sind Kameras aufgestellt und eine Gesichtssoftware, eine Erkennungssoftware. Und da sagen Leute, oh, ist das das Mahlzeichen des Tieres? Bekommen wir so QR-Codes? Ist interessant, dass es passiert und wir haben alle ein bisschen Angst vor dieser Überwachung. Aber ist das wirklich das Mahlzeichen? Geht es darum am Ende?
Also ich glaube, wenn wir wissen wollen, was das Mahlzeichen des Tieres ist, dann müssen wir die biblische Antwort suchen und nicht schauen, was es sonst alles noch in der Welt so gibt. Mhm. Ja, und in aller Kürze, in der Bibel ist das eine Metapher. Man kann das nachlesen in 5. Mose Kapitel 6 oder auch 2. Mose 13, dass das Gesetz Gottes beschrieben wird als ein Zeichen an der Hand oder an der Stirn. Mhm. Oder in 2. Mose 13 ist es das Passafest, was ein Bild für den Erlöser ist. Das heißt, im Grunde drückt dieses Zeichen aus, wer ist mein Erlöser, wer ist mein Herr, wen bete ich an? Mhm. Ja, und Offenbarung 13, 14 enthält sehr viele Symbole. Ja, die Tiere sind ja auch nicht symbolisch, sind ja auch nicht wörtlich. Das Bild ist ja auch nicht wörtlich. Und dieses Zeichen ist einfach mit dieser biblischen Erklärung ein Bild dafür, das nach außen hin ausdrückt. Mhm. Wer ist mein Schöpfer? Wer ist mein Erlöser? Und ich habe keine bessere Antwort gefunden, als zu sehen, dass es der Sabbat ist, der letztlich ausdrückt, wer ist mein Erlöser, nämlich Jesus Christus? Wer ist mein Herr, Christus? Wessen Gebote halte ich? Wem bete ich an? Christus. Ja, das drückt der Sabbat von seiner inhaltlichen Bedeutung her aus. Was noch viel wichtiger ist als die Frage, was ist das Zeichen des Tieres, ist die Frage, wie bekomme ich es denn nicht? Und Offenbarung 14 gibt uns die Antwort. Offenbarung 14, Vers 4, da wird die Gruppe beschrieben, die das Mahlzeichen des Tieres nicht bekommt. Und es heißt einfach, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Mhm. Und das kann ich einfach nur jedem Zuschauer sagen. Ja, wenn du Jesus nachfolgst, wo immer er dich hinführt, dann wirst du es nicht bekommen. Dann bist du auf seiner Seite und er wird dich bewahren. Aber es ist mit Sicherheit nichts Sichtbares, was man irgendwo einimplantieren könnte.
Genau,
man kann uns dazu nicht zwingen. Das ist es nicht. Es geht um die Frage, wen bete ich an? Wem gehört meine Treue? Wem gehört meine Liebe?
Ja. Ja. Das zeigt, glaube ich, Daniel 3 auch deutlich, also worum es da ging. Das war eine Frage der Anbetung und man konnte sie nicht zwingen, das anzunehmen. Mhm. Und das kann man bei uns auch nicht. Man könnte uns ja zwingen, einen Chip anzunehmen, Implantat oder was auch immer.
Genau, guter Punkt.
Aber man kann uns eben nicht zwingen, was Falsches anzubeten und wenn es unser Leben kostet.
Genau.
Und das ist, glaube ich, das ist wichtig in Offenbarung 13. Ich meine, wir wissen, dass Schwester White sagt, das Mahlzeichen des Tieres ist das Heilighalten des ersten Tages. Hat damit zu tun, genau wie du sagst. Also das wird am Ende eine Sabbat-Sonntag-Frage sein. Ja. Noch ist es nicht so weit, aber es kommt eben dahin. Und dann ist es gut, dass wir dazu Verständnis haben. Mensch, jetzt habe ich ein bisschen viel Zeit verbraucht, um diese Frage zu nehmen, aber ich wollte sie gerne loswerden.
Das ist gut, das ist wichtig, das war eine wichtige Frage.
Dachte ich auch. Deswegen ich fand sie gut zu stellen. Jetzt haben wir, ich sehe gerade, wir haben noch 2 Minuten, da darf ich noch diese eine Frage, die hier noch im Chat aufgetaucht ist, wo wir dich schon hier haben als Missionsschulleiter, das ist vielleicht genau die richtige Frage. Wie kann ich andere Geschwister motivieren, Missionen zu machen?
Sei ein Vorbild. Mach es selbst. Mhm. Ja, zeige, wie schön es ist, Menschen von Jesus zu erzählen. Ja, zeige, wie es dein eigenes Glaubensleben bereichert, wenn du das tust. Sei ein Vorbild. Es geht nichts, durch das ich Leute besser motivieren kann. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich hinstelle und die Leute dafür tadle, dass sie nicht missionieren, erreiche ich gar nichts.
Ja. Ja.
Aber wenn ich ein Vorbild bin und jemanden einlade, hey, komm, mach doch mit. Ja. Dann habe ich eine viel größere Chance, jemanden zu gewinnen, der dann die Erfahrung mit mir zusammen macht.
Und vor allem, gib die Zeugnisse weiter, nicht? Weil die Erfahrung, die du machst, macht ja immer Erfahrung in der Missionsarbeit. Genau. Gib das weiter und andere sind motiviert und denken, tatsächlich, kann ich das auch machen? Also man begeistert die Menschen ja dafür. Also jemand, der nicht begeistert ist, den kann man trotzdem mitnehmen, der wird die Begeisterung unterwegs erfahren.
Klar.
Aber es ist eine Sache wirklich vom Vorbild. Also man sollte keine Mission machen aus Zwang. Sondern wir sollten wirklich begeistert von dem weitererzählen, was wir empfangen haben und das den Menschen auch so weitergeben. Danke, ich will unser Gespräch nicht abbrechen, aber unsere Zeit ist um. Trotzdem erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass wir über Mission sprechen konnten und sogar ein paar Zuschauerfragen beantworten konnten.
Sehr gerne.
Wir sind dir immer dankbar dafür. Und natürlich auch herzlichen Dank an alle Zuschauer auch für die Fragen, die ihr gestellt habt. Auch für die Fragen, die ihr uns gestellt habt via Mail unter fragen@amazing-discoveries.org. Die nehmen wir immer gerne mit auf und versuchen die, so gut es passt, immer mit in den Rahmen mitzuhaben und darüber zu diskutieren, wenn wir sie auch manchmal nicht beantworten können. Aber wollen zumindest sie auch weiterhin diskutieren. Deswegen die Ermutigung dazu, schickt uns gerne Fragen, auch gerne hierzu, also auch Diskussionsgrundlagen. Darüber wollen wir uns dann gerne unterhalten. Wir sehen uns dann am nächsten Donnerstag wieder. Da werden wir dann weitermachen mit unserer Eisberg voraus mit dem Thema. Dazu auch wieder eine herzliche Einladung nächsten Donnerstag um 18 Uhr. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Vielen Dank fürs Einschalten und auch bei dir, lieber Michael. Danke für deine Zeit, die du dir genommen hast. War schön, mit dir zu reden.
Ebenso.